Letzte Woche, als Simon gepredigt hat, habe ich mich so gefreut, weil ich dachte, das passt so wunderbar zusammen. Aber ich will ganz von vorne anfangen und am Ende versteht ihr hoffentlich, was ich meine, mit, dass es wirklich gut zusammengepasst hat. Oft ist es in unserem Leben so, dass wir mit einer Sache so beschäftigt sind, dass wir das Drumherum, das große Ganze gar nicht mehr sehen. Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, wie man das so schön sagt im Deutschen. In unserem Alltag ist es oft genauso. Wir bemühen uns mit allen Kräften, unser Leben gut zu gestalten und optimieren dort und dort und dort und das könnte man noch tun und hier muss ich Sport machen und dort muss das Haus perfekt aussehen und es muss dekoriert sein und ich muss tausende von Hobbys haben und ich muss in Vereinen aktiv sein und was es nicht alles gibt, was wir in unserem Leben so Tolles tun können und optimal leisten können. Es gibt in den Buchhandlungen Regale voller Ratgeber, wie man das oder jenes erreicht. Auch in christlichen Bücherstuben sind die Regale davon voll. Wie in kaum einem anderen Zeitalter bemühen wir uns um Selbstoptimierung, sei es der Körper, im Notfall auch mit Operationen, sei es eben die Effizienz im Alltag, sei es die Effizienz auf der Arbeit. Auch das ist immer ein großes Thema. Wir müssen immer optimaler sein. Wir müssen immer besser sein. Es gibt nicht gleichbleibend, denn es gibt diesen typischen Spruch, Stillstand ist Rückschritt. Wenn wir gleich bleiben auf unserem Level, wie ein Marathon laufen, ist das schon schlecht in unserer heutigen Welt. Ist euch das bewusst? Wo geht das hin? Wo laufen wir hin in so einer Zeit? Und das Schlimme dabei ist, dass wir Christen leider genauso gefährdet sind wie alle anderen. Auch wir können in unserem Alltagsleben uns bis zum Umfallen optimieren. Und ich musste, als ich die Predigt vorbereitet habe, an eine Begebenheit in der letzten Woche mit meinen Kolleginnen denken. Ich hoffe, die Männer können ein paar Sachen transferieren oder auf sich übertragen. Ich bin eine Frau, ich erzähle also Sachen, die eine Frau so macht und denkt. Aber ich hoffe, dass damit kommt ihr klar. In der letzten Woche saßen wir mit Kolleginnen in der Mittagspause. Wir essen immer gemeinsam und es sind relativ selten die Männer dabei. Die sind irgendwie immer, die gehen immer essen. Wir Frauen sitzen dann meistens in der Küche und essen zusammen. Und wir unterhalten uns natürlich über das eine und das andere. Und dabei kommen wir auf ein Thema, auf eine Frau, die im Moment in den sozialen Medien in aller Munde ist, Marie Kondo. Kennt jemand Marie Kondo? Okay, das ist also hier noch nicht angekommen, vielleicht gar nicht so schlecht. Marie Kondo ist eine Japanerin, die ein Konzept erarbeitet hat. Es geht vor allen Dingen um den Haushalt, deswegen war das eben Frauenthema und wir diskutierten darüber, wie man eine Jeanshose so optimal zusammenlegen kann, dass sie, wenn der Mann das Ding aus dem Kleiderschrank zieht, nicht der Rest auseinanderfällt. Versteht ihr das Problem? Ich habe das Problem nicht verstanden, warum etwas so wichtig ist, dass es eine ganze Stunde Pause gefüllt hat. Aber so ist es häufig. Vielleicht ist es nicht die Jeanshose, die auseinanderfällt und den Stapel durcheinander bringt und die Frau zum Kreischen bringt. Vielleicht sind es andere Themen, die wir krampfhaft versuchen, in unserem Leben zu optimieren und zu optimieren, zu optimieren und unsere Zeit so hineinstecken. Und auch, wie gesagt, in unserer Gemeinde kann das passieren. Wir können anfangen, wie verrückt mit Lichtshow zu arbeiten, mit diesem und jenem und optimieren bis zum Umfallen und laufen voll an unserem Thema vorbei. Wir haben ja gerade schon darüber geredet, wir Christen neigen zur Selbstoptimierung. Wir wollen immer mehr. In unserer Welt neigen wir dazu, immer mehr zu wollen. Es muss immer optimaler laufen. Wir rennen vielleicht als Christen von Konferenz zu Konferenz. Es gibt dieses Wort des Konferenz oder diesen Begriff des Konferenzchristen, der ständig konsumiert und konsumiert und konsumiert. Kennt ihr diesen Begriff? Schon mal gehört? Vielleicht kennt ihr jemanden, vielleicht seid ihr selber jemand. Ich will niemandem zu nahe treten. Wir rennen vielleicht von Seminar zu Seminar. Wir wollen ständig etwas lernen. Wir haben einen Hunger in uns, dass wir besser werden wollen. Und das ist ja eigentlich etwas, was gar nicht schlecht ist. Aber wir wollen irgendwie immer mehr. Es treibt uns voran. Wir rennen von einer Veranstaltung zur nächsten. Und am Ende sind wir in der Theorie unglaublich schlau, aber frustriert. Weil wir uns in unserem Leben nur den Stresspegel verändert haben. Und zwar nicht runter, sondern ganz enorm hoch. Seid ihr eins mit mir? Könnt ihr euch vorstellen, was ich meine? Oder läuft das bei euch ganz anders? Vielleicht rede ich nur zu mir hier. Der Stresspegel ist am Ende so hoch, dass es uns unheimlich frustriert. Und doch, wir wollen immer mehr, sowohl in unseren Gemeinden als auch in unserem Leben. Und ich bin überrascht gewesen, ich habe entdeckt, dass das Thema mehr oder eben auch weniger, worüber wir eigentlich heute sprechen, etwas ist, was total evangelisch ist. Ich gebe euch ein Beispiel. Als Luther verstanden hat, dass seine Errettung nur damit zu tun hat, dass er Ja zu Jesus sagt, hat er damit ja eine Reformation angezettelt. Ja? Was hat er gemacht? Die Reformation, die bis heute Auswirkungen auf unser Leben hat. Wir sind frei evangelisch, wir sind Freikirchler. Wir gründen uns auch auf Luther. Die Folge dieser Offenbarung war, dass die Protestanten viele Sakramente abgeschafft haben. Viele dieser Ablassbriefe, dass man sich den Weg in den Himmel erkaufen konnte, wurde radikal abgeschafft. Die Päpste wurden abgeschafft. Wir haben keinen Papst. Die evangelische Kirche oder die evangelischen Protestanten haben keinen Papst. Luther konzentrierte sich also auf das Wesentliche des Glaubens. Nur durch den Glauben sind wir errettet. Das war seine Kernbotschaft. Jesus reduzierte auch radikal. Jesus hat Gesetze abgeschaffen. Seine Jünger zum Beispiel fasteten nicht. Das hat einige ziemlich aufgeregt. Die haben geschimpft, warum denn die Jünger nicht genauso wie die Jünger von Johannes fasten. Jesus hat nicht fasten lassen. Jünger und Jesus haben am Sabbat gearbeitet. Sie haben Kranke geheilt. Sie haben Menschen gedient. Skandalös. Jesus hat im Grunde genommen von den 613 jüdischen Gesetzen, die es gibt, ein einziges übrig gelassen. Beziehungsweise er hat es selbst nicht erfunden, aber er hat es darauf reduziert. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das für ihn wichtigste Gebot. Als er gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot, Jesus, dann ist das seine Antwort. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und jetzt stutzt ihr vielleicht, weil ihr sagt, Moment mal, da gibt's noch die 10 Gebote. Richtig. Stimmt. Aber wenn ihr mal darüber nachdenkt, dann ist dieses wichtige Gebot, dieses wichtigste, oder Luther nennt es das goldene Gebot. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Die Quintessenz, so richtig komprimiert, was eigentlich in den 10 Geboten schon gefordert wird. Wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben und unseren Nächsten wie uns selbst, dann erfüllen wir die 10 Gebote. Deswegen, Jesus hebelt sie nicht aus, aber er komprimiert das Ganze nochmal. Also fangen wir an, reduzieren wir unseren Glauben radikal, und zwar anhand der Bibel. Wir sortieren mal nach notwendig und nach Luxusartikel. Und ich möchte das anhand von einer ziemlich bekannten Geschichte mit euch machen. Und wahrscheinlich denkt ihr gleich so, oh, Erika, Thema ist bekannt. Aber ich denke, das ist ein ganz wichtiger Bibelvers, mit dem ich arbeiten möchte. Auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen bemühte sich mit der Bewirtschaftung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist, und ich werde es ihr nicht nehmen. Eine sehr, sehr bekannte Stelle, die aber sehr gut zeigt, was ich heute einfach euch mitgeben möchte. Was meinte Jesus hier mit, Maria hat erkannt, was wichtig ist? Dass man faul rumsitzen darf und dafür auch noch Lob bekommt? Ich glaube nicht. Nein. Die Priorität von Maria lag auf der Beziehung zu Jesus. Das ist das, was hier deutlich wird. Martha hatte eigentlich etwas anderes von Jesus erwartet an dieser Stelle. Sie fordert ja, sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Das heißt, sie hat erwartet, dass Jesus Maria in die Küche schickt. Da waren 13 Leute zu Besuch, Jesus plus Jünger und dann auch noch mit Lazarus, das waren 16 Leute Minimum. Das ist viel Arbeit. Das kann, glaube ich, sich jeder vorstellen. Und damals ging es nicht mal eben in Lidl, in Aldi, in Edeka und einkaufen, sondern das war sehr, sehr viel Arbeit. Das macht sich nicht von allein, nicht wahr? Die Arbeit. Auf Martha gehen wir gleich noch etwas tiefer ein, aber ich möchte hier nochmal betonen, Jesus hat Martha nicht kritisiert. Oft wird Maria und Martha an dieser Stelle so extrem gegeneinander gesetzt und Martha kommt ganz oft sehr schlecht dabei weg. Das ist nicht fair ihr gegenüber, denn Martha hat sich viel Mühe gegeben. Martha wollte, dass es Jesus und seinen Jüngern gut geht. Und wir wissen, dass so nicht nur Lazarus ein Freund Jesu war, sondern dass Jesus auch diese beiden Frauen als Freunde empfunden hat. Ja, und ich bin mir sicher, dass Martha gute Gründe hatte, sich so zu bemühen. Das ist hier nicht Thema. Gott will in unserem Leben aber an erster Stelle stehen. Und das gilt für alles in unserem Leben, für die Arbeit, für die Familie, für den Dienst in der Gemeinde. Unser Leben wird unweigerlich in die Schieflage und den Stress ausarten, wenn wir Gott nicht an erster Stelle haben. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Er sagt es immer wieder sehr deutlich in der Bibel. Zum Beispiel, erstes Gebot. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und es gibt noch viel, viel deutlichere Bibelstellen in der Bibel, wo er sehr deutlich sagt, ich bin Nummer eins. Und dieses Nummer eins gilt auch heute für uns. Jesus ist die Nummer eins in unserem Leben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann läuft irgendetwas schief. Und es geht nicht nur darum, dass Gott dann vielleicht böse auf uns ist, sondern es ist auch schlecht für uns, für unser Leben. Es gerät etwas in Schieflage. Jesus hat uns das sehr, sehr gut vorgelebt, wie wichtig die Beziehung zum Vater ist. Er war ständig im Einsatz. Also Jesus hat wirklich nicht auf der faulen Haut gelegen, oder? Sieht das jemand anders? Jesus hat ständig gedient. Und trotzdem, was machte er zum Ausgleich? Er zog sich ins Gebet zurück und hatte Gemeinschaft. Das ist nur eine Stelle von vielen. Nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wenn ich eine Nacht durchbete, würde ich aussehen wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Aber das Gebet scheint Jesus so viel gegeben zu haben. Das ist etwas, was ich persönlich noch, glaube ich, gar nicht ergründet habe, noch gar nicht so richtig verstanden habe, mich noch auf dem Weg machen darf und verstehen darf, wie wichtig das Gebet, die Gemeinschaft mit Gott ist, um uns aufzutanken. Wir glauben in unserem Leben ganz häufig, dass das Gebet einfach noch eine To-Do-Sache auf unserer Liste ist, was auch noch gemacht werden muss. Nein. Das ist überhaupt nicht der Fall, sondern es geht darum, eine Beziehung zu pflegen, um uns zu entlasten. Und das ist etwas, was wir in unserer heutigen Zeit ganz häufig missverstehen. Die Beziehung zu Gott ist für uns so enorm wichtig, weil sie uns auftankt, weil sie uns entschleunigt, weil sie uns Kraft gibt. Jesus hat bei all seiner Arbeit die Verbindung zu seinem Vater nie verloren. Die Wichtigkeit in der richtigen Priorität drückt er auch sehr deutlich in diesem goldenen Gebot, das, was ich gerade vorgelesen habe, aus. Denn zuerst kommt in jeder Bibelübersetzung, ihr könnt in jede Bibelübersetzung gucken, steht immer zuerst, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft lieben. Das ist Markus 12, Vers 29 bis 31, wo Jesus über dieses Gebot spricht. Und erst im zweiten Satz steht, das zweite ist ebenso wichtig, aber es ist das zweite, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Diese Reihenfolge wird in keiner Übersetzung verändert. An erster Stelle Jesus, Gott. An zweiter Stelle mein Nächster. Und dann kommen wir an dieser Stelle auf Martha zurück. Was hat sie jetzt alles falsch gemacht? Sie hat doch gedient. Nein, sie hat nichts falsch gemacht. Naja, werden wir sehen. Sie diente den Menschen. Das ist etwas, was die Bibel uns als sehr, sehr wichtig darstellt, wie wir hier sehen. Das ist das zweite goldene Gesetz, was Jesus uns aufträgt. Wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Und das heißt auch, dass wir ihm dienen sollen, den Menschen. Ich kann den ganzen Tag Leuten erzählen, wie sehr ich sie lieb habe. Aber sie werden es mir nicht glauben, wenn ich nicht irgendwann dazu übergehe, es ihnen auch zu zeigen, nicht nur zu erzählen. Versteht ihr, was ich meine? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich kann nicht den Nächsten lieben, in eine luftleere Blase mich setzen oder wie es früher war, die Eremiten in eine leere Höhle oder ein Loch oder wie auch immer und den ganzen Tag beten. Dann erfülle ich den zweiten Teil nicht. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Ich habe keinen Nächsten mehr, ich sitze in der Wüste. Wenn ich nicht in die Gemeinde gehe, habe ich auch da keinen Nächsten mehr. Ich sitze zu Hause und bete. Das ist, auch da fallen wir von der anderen Seite vom Pferd, wie man das so schön sagt. Jesus trägt uns auf, den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Und das beinhaltet die Menschen in unserer Umgebung. Das beinhaltet unsere Familie. Wie viele Väter und Mütter so viel für ihre Kinder tun, das ist die Liebe zum Nächsten. Das darf man nicht kleinreden. Das ist eine unheimliche Aufgabe, die man durchaus auch mal ehren darf. Deine Nachbarschaft. Was ist mit deinem kranken Nachbarn? Merkt er, dass du ihn liebst? Deine Gemeinde. Dienst du dort den Menschen? Und es muss nicht der Predigtdienst sein. Es gibt, Simon hat das so schön gesagt, der Diakon ist auch derjenige, der das Papier draußen aufhebt. Auch das ist ein Dienst an deinem Nächsten. Wenn vorne irgendwas liegt, wo jemand drüber stolpern oder drauftreten könnte und dir das wegräumt, das ist Dienst an deinem Nächsten, der drauftreten könnte. Das ist Liebesbeweis. Oder auch an deiner Arbeitsstelle. Nicht jeder von uns hat das Privileg, in einem christlichen Umfeld zu arbeiten. Und ihr könnt dort wirklich einen Unterschied machen. Wirklich euch einsetzen. Und die Bibel betont das auch nochmal. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Das steht nicht vielleicht und könnte und sollte oder am liebsten nur die oder die, sondern jeder von euch hat Gaben geschenkt bekommen, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sie sichtbar sind, wie vielfältig Gottes Gnade ist. Und das gilt für alles, für eure Gemeinde, für eure Familie, für eure Nachbarschaft, für euer Umfeld, für euren Sportverein, wo auch immer ihr unterwegs seid. So, was war dann das Problem bei Martha? Wir kommen zu ihr zurück. Es war ihre Einstellung zu ihrer Arbeit. Sie hat sich beschwert bei Jesus. Erinnert ihr euch? Jesus sagt doch der Maria auch mal, die soll rüberkommen. Das Hähnchen brät sich nicht von alleine. Sie hatte wahrscheinlich Chaos in der Küche und kam dem Ganzen nicht mehr hinterher. Und sie beschwerte sich, sie wollte Jesus zum Schiedsrichter machen. Und Jesus macht das Ganze nicht mit. Er antwortet, meine liebe Martha, du sorgst dich um zu viele Kleinigkeiten, steht es in Vers 41. Um so viele Kleinigkeiten. Weniger ist oft mehr. Es gibt diesen Spruch und es stimmt. Weniger ist oft mehr. Martha hat sich so viel Mühe gegeben. Sie hat sich so viel Mühe gegeben, dass sie am Ende schlechte Laune hatte. So viel Mühe. Das gibt's auch. Man kann sich so viel Mühe machen, dass man am Ende schlechte Laune davon bekommt und sich bei Jesus beschwert. Das gibt's aber bei uns ja auch. Zumindest ich kenne das von mir. Ich beschwere mich manchmal bei Jesus, warum Dinge so schwer laufen. Aber vielleicht habe ich mich an der Stelle gerade in Kleinigkeiten verheddert. Und Jesus würde zu mir sagen, liebe Erika, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Du hast den Fokus vergessen, du hast den Fokus verloren. Das war nicht das, was ich wollte. Vielleicht hätte Jesus gar kein Festessen haben wollen, vielleicht hätte ihm ein Butterbrot gereicht. Das heißt nicht, dass wir uns keine Mühe geben sollen. Das will ich nochmal betonen. Wir dürfen unser Bestes geben. Aber wir müssen lernen zu verstehen, was ist nötig. Und wenn ein Butterbrot reicht, um Beziehung zu Jesus zu pflegen, dann ist Jesus über ein Butterbrot dankbar und froh. Was für eine Priorität habe ich? Vielleicht wäre Maria danach aufgestanden und hätte das Butterbrot geschmiert. Ich glaube nicht, dass sie ihn verhungern lassen hätte und die 13 wieder hungrig auf die Straße gesetzt hätte. Aber sie hätte es vielleicht später gemacht. Wir wissen es nicht. Das ist meine Spekulation. Aber es scheint Jesus nicht gestört zu haben, weil er verstanden oder gesehen hat, dass Maria die richtige Entscheidung getroffen hat. Wenn wir unser Leben vereinfachen möchten, dann ist das, diese Geschichte dieser beiden Frauen, eine wichtige Lektion. Kann ich meinem Nächsten dienen, ohne mich dabei tot zu arbeiten? Ja. Wenn der Brennpunkt in unserem Leben nur auf andere Menschen gerichtet ist, wird es uns irgendwann auffressen. Wir können uns ständig für andere Leute verausgaben, nicht mal für uns selber. Es klingt doch eigentlich schön, den ganzen Tag für andere Menschen zu arbeiten und zu tun und zu leisten. Es klingt so schön und von außen sieht es auch so schön aus. Mensch, die Person ist so fleißig. Ist nur am Arbeiten für andere. Und dabei schafft es diese Person so meilenweit an dem Ziel von Jesus vorbeizulaufen. Und das ist so schade, weil oft die Frustration das Resultat ist. Wir können das nicht aus unserer Kraft heraus tun. Wir können nicht das, was Jesus von uns möchte, den richtigen Fokus in unserem Leben haben, Sachen zu vereinfachen, uns zu entstressen, können wir nicht leisten, wenn wir das aus unserer Kraft heraus tun. Nur eine Nächstenliebe, die aus der Liebe zu Gott entspringt, überlebt und ist am Ende auch noch gekrönt davon, dass wir nicht frustriert sind, sondern froh sind und uns freuen mit den anderen Menschen. Bevor du also beginnst, anderen zu dienen, musst du Christus erlauben, dir zu dienen. Er hat uns nicht begnadigt, um uns anschließend zu Sklaven zu machen. Uns hier wie ein Hamster im Rädchen zu drehen und uns verrückt zu machen mit Dingen, die auch noch gemacht werden muss. Er hat uns befreit, um uns zu Freunden zu machen. Und vielleicht heißt das manchmal in unserem Leben, Dinge, die wir auf den ersten Blick oder vielleicht auch schon seit langem für wichtig halten, daraufhin zu prüfen und vielleicht auch wegzuwerfen. Dinge, für die wir eigentlich fast leben, die uns so wichtig sind, wo wir das Gefühl haben, hey, hier dienen wir. Aber wenn wir ganz ehrlich sind und wirklich mal ins Gebet gehen, merken, dass sie uns eigentlich belasten zur Beziehung zu Gott. Versteht ihr, was ich meine? Es ist ganz schwierig auszudrücken. Wir können in unserem Dienst in Gott uns so überschlagen und so tun, dass es am Ende Jesus wahrscheinlich neben uns stehen würde und sagen würde, was machst du da? Hallo, ich bin auch noch da. Ich hätte gern ein bisschen Gemeinschaft. Und ich habe da eigentlich einen anderen Ansatz. Und wir sind so beschäftigt mit den Dingen, und das ist ja alles für Jesus, dass wir gar nicht zuhören, was Jesus uns eigentlich sagen möchte. Und dass es etwas, einen Weg gibt, Jesus ist so effizient. Und er ist nie ausgebrannt. Jesus hat unheimlich viel gearbeitet, 3 Jahre nonstop durchgearbeitet. Und er hat keinen Burnout gekriegt. Und ich habe das Gefühl, nach 2 Monaten ohne Urlaub schon Burnout zu kriegen. Jesus war echt effizient, ohne dabei kaputt zu gehen. Lernen wir doch von ihm. Gehen wir ins Gebet. Hören wir doch mal zu mit dem, was wir leisten, mit dem Dienst, den wir haben. Manchmal haben wir vielleicht eine Person, der wir seelsorgerlich dienen möchten. Und jedes Mal, wenn sie mit uns redet, haben wir das Gefühl, wir sind wie ausgedrückter Waschlappen. Vielleicht kennt ihr das. Und wir möchten dieser Person dienen, aber der Weg funktioniert nicht. Dann gehen wir doch ins Gebet und fragen, Jesus, hast du einen Ansatz? Wie kann ich das leisten? Und er wird euch einen Ansatz geben. Aber der Weg ist die Beziehung zu ihm. Lasst euch nicht verbrennen von euren Aufgaben. Lasst euch von Jesus inspirieren. Ich bin überzeugt davon, dass ein Dienst nach Gottes Prioritäten ausgerichtet viel erfolgreicher ist. Und das ist etwas, wo ich an Simons Predigt anknüpfen möchte. Simon hat letzte Woche uns sehr, sehr schön und sehr plastisch dargestellt, dass wir eigentlich alle dazu motiviert werden, von Paulus aktiv in unserer Gemeinde zu sein, in unserem Umfeld zu sein. Und sehr schön gezeigt, auf wie viele Arten und Weisen wir das können. Jeder von uns ist einzigartig und jeder von uns dient auf eine andere Art und Weise. Und ich habe nirgendwo in der Bibel gefunden, dass Petrus, Paulus oder irgendein anderer Jünger an Burnout gelitten hat und sich für ein Jahr aus dem Gemeindedienst verabschiedet hat. Habt ihr das gelesen? Vielleicht steht das nicht in meiner Bibel, ich weiß es nicht. Ich habe eine solche Bibelstelle nicht gefunden. Eine Handvoll Jünger hat die damals bekannte Welt mit dem Evangelium erreicht. Das ist eine Menge Fußmarsch. Er war eine ganze Menge unterwegs. Glaubt ihr, die haben wenig gearbeitet? Nein, bestimmt nicht. Aber ich bin sicher, dass ihre Prioritäten gepasst haben. Sie hatten eine so lebendige Beziehung zu ihrem Erlöser. Und das ist das, was sie motiviert hat. Wir sehen es richtig bei Paulus. Paulus hat diese persönliche Erlebnis in Damaskus gehabt. Und er ist Feuer und Flamme danach gewesen. Der war wie so ein Duracell-Hase am Ende. Den hat man nicht mehr stillgekriegt. Und auch ein Paulus und diese ganzen verängstigten Jünger, die nach diesem Pfingsterlebnis plötzlich da waren und nicht mehr ängstlich und voller Kraft und das war der Heilige Geist. Das war diese Beziehung, dieses Erlebnis eines Erlösers. Aber die kriegt man nur, wenn man in Verbindung bleibt. Irgendwann mal brennt man sonst wieder aus. Und sie hörten auf den Heiligen Geist und waren gehorsam. Ich erinnere an diese eine Stelle, wo Paulus sagt, naja, ich wollte aber dorthin und dann hat der Heilige Geist mich nicht gelassen, dann bin ich dorthin, hat er auch nicht zugelassen, dann bin ich dorthin. Also er sagt sehr, sehr deutlich, er hat Dinge versucht und dann hat er eine Grenze gesetzt gekriegt. Erinnert ihr euch? Er hat eine Grenze gesetzt bekommen und er hätte natürlich sagen können, naja, dann versuche ich es halt, aber irgendwie auf anderem Wege. Vielleicht gehe ich von der anderen Seite in die Stadt rein. Hat er nicht getan. Er ist weitergegangen. Der Heilige Geist sagt uns manchmal selbst, das ist ja alles sehr nett. Paulus wollte evangelisieren. Wie skandalös. Natürlich will Jesus, dass Paulus von diesen Menschen von Jesus erzählt. Aber aus irgendeinem Grund war das gerade nicht dran. Das gibt es auch manchmal. Und Paulus gehorcht. Er geht weiter. Er wird woanders dienen. Und das dürfen wir auch annehmen. Wir dürfen manchmal oder wir dürfen immer auf den Heiligen Geist hören. Wir dürfen zuhören, wenn er sagt, das ist eine nette Idee, liebe Erika, aber es ist heute nicht dran. Lass das Ganze noch ein bisschen liegen und dann schauen wir weiter. Das gibt es auch. Wir dürfen dem Heiligen Geist gehorsam sein. Wir dürfen ihm zuhören, auch wenn er uns Dinge nicht erlaubt. Und ich komme schon ziemlich ans Ende meiner Predigt. Ich wollte mit euch einen Psalm einen Teil eines Psalms lesen, der sehr zu mir an dieser Stelle gesprochen hat. David schreibt: Herr, erinnere mich daran, wie kurz mein Leben ist, dass meine Tage gezählt sind, damit ich erkenne, wie vergänglich mein Leben ist. Mein Leben währt nicht länger als die Breite meiner Hand und ist vor mir nur wie ein Augenblick. Nur wie ein Hauch ist jeder Mensch, wie sicher er auch steht. Wir sind nicht mehr als Schatten, als unsere Geschäftigkeit. All unsere Geschäftigkeit führt zu nichts. Wir häufen Reichtum an, den ein anderer ausgeben wird. Worauf kann ich jetzt noch hoffen, Herr? Meine einzige Hoffnung bist du. Da braucht man eigentlich nichts mehr zu sagen. Er hat es auf den Punkt gebracht. Auch unser Leben, wir leben nicht ewig als Christen. Auch wir haben unsere Hoffnung bei Jesus. Aber auch wir können Reichtümer anhäufen, die am Ende nichts wert sind. Und selbst wenn sie gut gemeint sind. Der Mailänder Dom, ich habe leider vergessen, ein Bild rauszusuchen. Über dem Mailänder Dom, über dem Eingang, es ist so ein dreiteiliger Eingang, ein Haupteingang und an der Seite zwei Seiteneingänge. Und da steht ein sehr interessanter Spruch drüber, den ich euch mitgebracht habe. An einem Seiteneingang ist ein Rosenstrauch dargestellt und darüber steht der Satz: Alles Vergnügen währt nur einen Moment. Und auf dem anderen Seiteneingang oder über dem anderen Seiteneingang ist ein Kreuz zu sehen. Und darüber steht: Alles, was uns bedrückt, währt nur einen Moment. Und in der Mitte über dem Haupteingang steht das Zitat: Nur das, was wichtig ist, das währt ewig. Wir können uns auch als Christen in unseren Aufgaben im Alltag so richtig verrennen und am Ziel, eine gesunde Beziehung zu Gott, damit völlig vorbeisteuern. So als Ende möchte ich euch einfach mitgeben: Bei all unserer Beschäftigung muss unser Leben einfacher werden. Und Gott will nicht unsere Betriebsamkeit, er will uns. Und das ist das, was ich euch heute einfach mitgeben möchte. Das ist eine unheimliche Mammutaufgabe. Als ich so diesen letzten Monat eben darüber nachgedacht habe, dachte ich: Mann, Erika, du bist ja so weit weg davon. Du bist ja so gestresst und so zugehäuft. Es ist eine Aufgabe, die unheimlich schwer ist, aber eine Aufgabe, an der wir wachsen dürfen und an der wir lernen dürfen. Was mache ich mit meinem Leben? Bin ich auf göttliche Weise effizient? Weiß ich, wann ich aufhören soll? Oder bin ich es auf weltliche Weise und renne wie eine Verrückte im Hamsterrad? Ich möchte gern mit uns beten. Danke, Jesus, dass du uns vorgelebt hast, was es heißt, mit Vater verbunden zu sein und was es heißt, anderen Menschen zu dienen, was es heißt, ein wirklich effizientes Leben zu führen. Danke dir, Jesus, dass wir von ihnen lernen dürfen. Danke dir, dass wir nicht unterworfen sind dieser Welt, die uns vorprogrammiert oder uns vordiktiert, wie wir zu leben haben und wie perfekt es sein muss und uns am Ende einfach mit Dingen beschäftigen, die so nichts wert sind, Herr. Ich bitte dich darum, dass du in unser Herz hineinsprichst, dass wir als Christen dieser Strömung, diesem Trend entgegensteuern können, dass wir unseren Blick auf dich richten, Herr Jesus, dass wir von dir lernen, dass wir zur Ruhe kommen, so wie du es getan hast, nach einem stressigen Arbeitstag uns nicht aufs Sofa hauen und schlecht gelaunt sind und gestresst sind, sondern Herr, dass wir uns zurückziehen, dass wir uns in die Gemeinschaft zu dir begeben, Herr. Ich bitte dich darum, dass du wirklich in unserem Leben das Zentrum wirst. Da, wo du einfach noch nicht bist, Herr, da solltest du es werden. Ich bitte dich darum, dass du uns zeigst, wo wir uns einfach immer noch verrennen, wo wir Dinge loslassen müssen, um uns auf dich konzentrieren zu können, Herr Jesus. Das ist so schwer, aber ich danke dir, dass du uns hilfst dabei, dass wir das nicht alleine lösen müssen, sondern dass wir aus dieser Beziehung zu dir alles herausziehen können, diese Kraft ziehen können, dir zu gehorchen, zu dienen, unsere Nächsten auch zu lieben, was auch nicht immer einfach ist. Danke dir, Jesus. Danke, dass du an unserer Seite bist und dass wir uns nicht kaputt arbeiten müssen, sondern dass du uns die Kraft gibst, wenn wir dich arbeiten lassen in unserem Leben, Herr. Amen. Amen. Wer trotzdem gestresst ist, ich habe einen kleinen Buchtipp für euch, weil ich das sehr, sehr gut fand. Ich kann es auch gerne ausleihen. Das ist von Max Lucado. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere. Ist ein sehr guter christlicher Buchautor. Wirklich sehr, sehr gute Bücher geschrieben hat. Unter anderem Ruhe im Sturm. Und da geht es eigentlich um einen Tag, um einen stressigen Tag im Leben Jesu. Also wirklich sehr empfehlenswert, wenn man ein bisschen runterfahren will vom Stresslevel. Wirklich lesenswert und sehr, sehr anschaulich. Amen.